Digitale Fressmeile, so ist ein Artikel im heutigen Feuilleton der Berliner Zeitung überschrieben. Ein Artikel über das Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Am Freitag soll der Bundestag über dieses Leistungsschutzrecht abstimmen. Darüber reden wir mit Christian Schlüter, er ist Redakteur im Feuilleton der Berliner Zeitung. Seien Sie herzlich willkommen zum Feuilleton-Pressegespräch.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank im Übrigen für diese grandiose musikalische Ouvertüre. Lady Madonna, das macht einen wach. Herrlich.
Ja, schön, dass Ihnen das gefallen
ja.
hat. Zu Ihrem Feuilleton, digitale Fressmeile, Ihre Überschrift, damit ist Google gemeint. Warum soll Google eine Fressmeile sein?
Oh je. Ja, also sagen wir mal so, in dieser Diskussion, in der sich einerseits Google, aber auch andere Suchplattformen behaken und auf der anderen Seite die Verlage, sind allerlei Metaphern und Bilder unterwegs, die vielleicht die Sache, um die es eigentlich geht, nicht wirklich treffen. Aber was soll digitale Fressmeile hier heißen? Digitale Fressmeile heißt auf gut Deutsch, die Verlage unterbreiten ein wunderbares, schönes Angebot, stellen das ja auch... Entschuldigung, jeden Tag her, stellen das ins Netz und Google verweist auf diese Inhalte und die sind alle umsonst und dann haben wir es nicht nur mit einer digitalen Fressmeile zu tun, wenn wir dieser Metapher jetzt mal folgen, sondern es ist auch im Prinzip ein kilometerlanges Buffet, das umsonst ist. Alle können sich satt essen. Google verdient damit irgendwie Geld, das ist das Geschäftsmodell von Google, aber die Verlage kriegen nichts davon. Das wiederum stört die Verlage, weshalb sie also diese fiese, gemeine Metapher von der digitalen Fressmeile in Umlauf gebracht haben. Allerdings muss ich an dieser Stelle gleich sagen, Google lässt sich im Metaphernkrieg nicht lumpen und hat dafür den Taxifahrer ins Gespräch gebracht. Insofern nämlich Google sagt, es sei ein Taxiunternehmen, das die Kunden zum Restaurant, sprich zu den Verlagsangeboten im Internet bringt und diese bösen Verlage würden dafür dann auch noch Geld verlangen. Sie sehen also, da ist viel an Bildmaterial da.
Ja, ein Metaphernkrieg, Fressmeile gegen Taxifahrer.
Ja.
Kommen wir zu den Bildern, zu den Argumenten. Welche Argumente führt denn Ihr Autor Marin Meizer an, für oder gegen Google jetzt in diesem Kampf?
Naja, sagen wir erstmal ganz einfach, geht es darum, sozusagen den Stand, die Lage, den Diskussionsstand sozusagen zu berichten. Und es hat gestern eine kleine Ausschusssitzung gegeben des Bundestages. Da wurden dann verschiedene Vertreter gehört, unter anderem auch von Google, aber auch Verlagsvertreter. Und die Abgeordneten wollten sich einfach mal informieren, wie die Lage so ist. Also das ist sozusagen erstmal die Voraussetzung für diesen Text. Was die Skepsis angeht, kann man sagen, dass diese sogenannte Lex Google technisch eigentlich überflüssig ist, insofern die Verlage die Möglichkeit haben, Google daran zu hindern, dass sie bei den Suchergebnissen gelistet werden. Das ist also von der Programmierung her ein recht einfacher, übersichtlicher Vorgang. Man bräuchte also technisch betrachtet diese Lex Google schon mal gar nicht.
Aber das wäre doch Selbstmord, wenn man nicht mehr auffindbar ist durch Suchmaschinen als Zeitung.
Richtig. Und damit sind wir schon beim Kern der ganzen Sache. Einerseits möchten die Verlage, mit guten Gründen natürlich auch, dass auf sie, auf ihre Seiten, auf ihr Angebot verwiesen wird. Auf der anderen Seite aber möchten sie dieses Angebot nicht umsonst hergeben. Das ist ja auch vollkommen legitim. Also wenn ich Urheber bin, wenn ich Hersteller bin und ein Produkt verkaufe, möchte ich auch Geld dafür haben. Also das ist sozusagen der vollkommen gerechtfertigte Kern auf Seiten der Verlage. Google wiederum sagt, naja, aber wir helfen euch doch dabei, indem wir auf eure Seiten verlinken. Also müsst ihr uns doch eigentlich dankbar sein. Also das Argument weitergedacht könnte sogar heißen, Google könnte Geld dafür verlangen, dass es auf Verlage weiter verlinkt. Das ist natürlich ein bisschen hypertroph, übertrieben auf gut Deutsch. Aber man könnte so sagen, wir haben es hier eigentlich mit einer ganzen Reihe von Widersprüchen zu tun, die sich so ohne weiteres nicht auflösen lassen. Die Frage ist nur, macht das leistungsschutzgerecht oder bringt das leistungsschutzgerecht hier eine gewisse Klarheit in die ganze Sache rein? Da würde ich sagen, technisch schon mal schwierig. Unser Autor verweist natürlich noch auf andere Punkte. Es ist auch rechtlich nicht so ganz einfach, dieses leistungsschutzgerecht, denn man könnte, es ist in der letzten Woche ist da ein Gutachten von zwei Juristen der Humboldt-Universität erschienen. Man könnte auch der Meinung sein, dass vielleicht ein Verfassungsproblem im Hinblick auf die Meinungsfreiheit und auf die informationelle Selbstbestimmung, auf die freie Zugänglichkeit von Inhalten im Internet berührt ist, dadurch, dass mit dem Leistungsschutzrecht eigentlich ja Texte, wenn sie nicht bezahlt werden, auch nicht verfügbar sind. Da kommen wir also in schon interessantere, eben juristische Fragen hinein. Und es gibt sogar, darauf hat Siegfried Kauder letzte Woche hingewiesen, ein europarechtliches Problem. Das ist insofern interessant, wenn ich das noch ergänzen darf, als dass die Regierungskoalition, das heißt CDU und FDP, eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen haben, dass dieses Leistungsschutzrecht kommt.
Und jetzt rudern sie zum Teil schon zurück, wie Sigrid Kauder zum Beispiel.
Genau, oder Philipp Rösler auch. Letzte Woche, Mittwoch, hat er sich ein bisschen verplappert bei einer Pressekonferenz und mutmaßte so, vielleicht gibt es ja auch eine Einigung so ähnlich wie in Frankreich. Da hat Google einfach eine pauschale Summe bezahlt. Und damit waren sozusagen die Ansprüche abgegolten. Diese Regelung hätte den Vorteil, dass sie zumindest ein bisschen übersichtlicher ist, dass sie weniger Erhebungstatbestände und damit weniger Bürokratie schafft. Denn die ganze Frage ist ja auch, wie will ich das eigentlich erfassen? Wie will ich erkennen als Suchmaschine, dass ein Text oder ein Inhalt eben ein lizenzierungswürdiger Inhalt ist und entsprechend dann finanziell abgegolten werden muss? Also da, glaube ich, wäre noch einiges zu tun, wenn denn das Leistungsschutzrecht jetzt kommt.
Deutschlandradio Kultur, das Feuilleton, Pressegespräch mit Christian Schlüter, Feuilleton, Redakteur der Berliner Zeitung. Und noch eine letzte Frage zu diesem Komplex Leistungsschutzrecht. Man würde ja denken, dass Sie Partei sind als Zeitungsredakteur, als Redaktion und sagen, wir wollen unsere Sachen, unsere Arbeit geschützt haben. Aber so wie ich Sie jetzt verstehe, sind Sie eigentlich gegen dieses Leistungsschutzrecht?
Oh nein. Das wäre ein böses Missverständnis. Ich bin vielmehr der Meinung, das ist vollkommen klar, wenn wir die Verlage, jetzt spreche ich mal von uns als den Verlagen, Inhalte herstellen und das ja auch mit einigem Aufwand treiben, ja, es soll ja auch gute Inhalte sein, es soll ja Qualität sein, dann möchten wir natürlich Geld dafür haben. Die Frage ist eine andere, nämlich wie komme ich sozusagen am besten an das Geld ran oder was ist die beste Methode, das entsprechend zu vergüten, was ich herstelle oder anbiete. Und da, glaube ich, sind einfach Zweifel angebracht, was das Leistungsschutzrecht angeht. Und man könnte sich einfach über andere Verfahren Gedanken machen. Ich glaube, das wäre so meine Position jetzt. Ich kann ja nicht für meinen Verlag sprechen, ich bin kein Verlagssprecher, aber ich glaube, das hielte ich für eine vernünftige Position.
Am Freitag wird im Bundestag über den Vorschlag für das aktuelle Leistungsschutzrecht abgestimmt. Wir wollen uns noch ein zweites Thema anschauen, Herr Schlüter, aus Ihrem Feuilleton. Es geht in Ihrer Zeitung heute auch um einen Dokumentartheaterabend am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Mit Tötungsdelikten ist zu rechnen, heißt dieser Abend. Da geht es um rechtsextreme Morde in Deutschland. Wie geht man in Potsdam dieses Thema an?
Ja, man geht in Potsdam dieses Thema eigentlich erstmal ganz einfach an, nämlich dokumentarisch. Das heißt, man hat dort verschiedene Sätze, Ideen, Texte, die so in diesem Kontext Rassismus, Rechtsradikalismus und dergleichen kursieren, einfach versammelt und sozusagen jetzt szenisch umgesetzt. Das heißt, es tauchen dort die Protagonisten der verschiedenen Positionen auf und sprechen miteinander, wenn man so will. Es ist eigentlich so eine auf die Bühne gebrachte Ideenrevue, könnte man sagen, aber eben mit ganz klar Dokumentartheaterabsicht. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt ein wie auch immer spannendes Drama, eine Tragödie oder dergleichen zu inszenieren, sondern im Prinzip etwas zur Darstellung zu bringen, anschaulich zu machen.
Ihr Autor Christian Rako hat diesen Artikel über das Potsdamer Dokumentartheater geschrieben. Hat ihn denn das ganze Projekt auch als Theater überzeugt oder sagt er, das ist schlichte politische Aufklärung, die auch ihr Recht hat?
Nein, das ist, wenn man jetzt böse wäre oder zynisch wäre, könnte man sagen, ja auch rechtsradikale Texte können, wenn sie von einem guten Schauspieler vorgetragen werden, in irgendeiner Weise unterhaltsam sein. Ich glaube, dass das auch ein Problem berührt, was immer dann auftaucht, wenn sozusagen politische Inhalte in irgendeiner ästhetischen Form umgesetzt werden. Ja, es kommt dann so etwas Unterhaltendes, eine Form von Entertainment, wie auch immer, eine theatrale Sinnökonomie, könnte man sagen, hinein in die ganze Sache. Aber unser Autor ist eigentlich der Meinung, dass das gut umgesetzt ist und dass wir es hier keineswegs jetzt mit einem unterhaltsamen Abend in dem Sinne zu tun haben, dass da irgendwelche Witze gemacht werden und wir dann ganz erleichtert nach diesem Theaterbesuch nach Hause gehen. Also nein, das ist schon ernst, das ist schon wichtig und er ist auch insofern einverstanden mit der Form dieser Inszenierung, als dass es sehr konzentriert, wie er sagt, ist, vorgetragen wird und uns einfach mit einem Problem konfrontiert. Also warum soll denn Theater auch immer nur erbaulich sein? Das wäre ja langweilig.
Rechtsextreme Gewalt ist ja in Ostdeutschland bekanntlich ein wichtiges Thema. Setzt sich denn das Potsdamer Theater kontinuierlich damit auseinander?
Also das Potsdamer Theater, kann man sagen, ist schon bekannt dafür, dass sie sich mit einer gewissen Kontinuität immer wieder mit solchen Themen, mit politischen Themen, auch sozusagen mit experimentelleren Inszenierungsformen beschäftigen. Und das hat dort in jedem Fall eine Kontinuität.
Mit Tötungsdelikten ist zu rechnen. Ein Dokumentartheaterabend am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Heute ein Thema im Feuilleton der Berliner Zeitung. Christian Schlüter ist dort Redakteur. Besten Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Deutschlandradio.